Ich möchte euch heute Mittag in der Psalm 11 mit hineinnehmen. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen, Psalm 11. Und die Psalmen sind ja ein wunderbares Liederbuch, sind geschrieben von ganz normalen Menschen wie du und ich, von Gläubigen, die einiges an Herausforderungen hatten, die Trost brauchten, die Zuversicht brauchten. Und ich denke, das ist auch für uns von Mal zu Mal nötig. Psalm 11 möchte ich mit uns lesen, und zwar alle 7 Verse, und zwar ein Psalm von David. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzen sind. Wenn die Grundfeste eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den Frevler hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel, Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. "22.000 Menschen wollten nur auf dem Festival, um Freude zu haben, und am Ende waren 89 von ihnen tot und fast 500 zum Teil schwer verletzt." Ich denke, einige von euch haben das mitgekriegt. 2017 war das in Las Vegas. Dort waren verschiedene Bands, die dort Musik gespielt haben. Und auf einmal hörte man während dieses Konzertes Schüsse. Die Menschen sind umhergerannt in Panik. Und das Problem war, dass man nicht wusste, woher kamen diese Schüsse. Und die Menschen, die sind, wie gesagt, umhergerannt. Sie haben versucht, sich gegenseitig zu schützen. Aber letztendlich haben nur die überlebt, die ihren Schutz hinter Mauern und hinter anderen Fassaden gefunden hatten. Der Schütze war ein, weiß ich wie viele Luftlinie entfernt, aus einem Casino-Hotel, hatte der so ein kleines Loch in sein Fenster gemacht und dann mit Schnellfeuergewehren auf diese wahllose Menschenmenge geschossen. Wie gesagt, nur die haben überlebt, die ganz schnell aus der Reichweite des Angreifers waren oder die Schutz gefunden haben. Die wenigsten von uns werden täglich mit Kugeln, mit Gewehrsalben konfrontiert. Aber ich denke, wenn es euch so geht wie mir, dann ist es oft so, dass ja, die meisten Tage herausfordernd sind. Und oftmals fragst du dich schon, wenn du morgens und nach gar nicht lange auf bist, woher kommt schon wieder der Angriff, woher kommt schon wieder diese Herausforderung, wo kommt schon wieder diese Anfechtung her? Und am Ende des Tages fühlst du dich manchmal, als ob du im Ringkampf gewesen wärst. Und das ist ein großes Problem. Manchmal weiß man das, woher das kommt, das ist offensichtlich. Aber manchmal weißt du gar nicht genau, woher kommen die ganze Zeit diese gefühlten oder reellen Anfechtungen. Die kommen versteckt. Wenn wir über Kampf und Herausforderung sprechen, dann haben wir in der Bibel ein Beispiel, nämlich den David. Und der hatte genau mit diesen Anfechtungen zu kämpfen, mit diesen Angriffen. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehst du und ich damit um, wenn Angriffe und Herausforderungen kommen? Vielleicht bist du dann eher verzagt, du ziehst dich zurück, du wirst enttäuscht, du hast keine Lust mehr, du möchtest am liebsten aufgeben oder vielleicht das andere, je nachdem vom Charakter her, du fängst an, wie wild loszuschlagen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und willst einfach nur kämpfen. Das Thema heute Mittag ist, wenn Angriffe kommen, und ich denke, jeder von uns hat auf die ein oder andere Art und Weise Angriffe, wenn Angriffe kommen, dann suche Zuflucht bei Gott. Als ob man das nicht alle wüssten. Wenn Angriffe kommen, dann sollte ein Christ Zuflucht bei Gott suchen. Das Problem ist nicht die Theorie, sondern was wir ganz reell in der Praxis dann machen. Und warum das wichtig ist, dass wir eben nicht versuchen, loszuschlagen oder verzagt und enttäuscht zu sein, das möchte ich uns an ein paar Punkte aus Psalm 11 mit an die Hand geben und auch mir selbst. Und das Ziel ist einfach von David zu lernen, wie man geistlich reagiert, wenn Angriffe aus dem Hinterhalt kommen. Und ich lese uns nochmal hier Verse 1 von 3 von Psalm 11. Und zwar sagt ja hier der David: Beim Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge? Lass mal hier mal, und zwar der erste Punkt ist, warum du und ich Zuflucht bei Gott suchen sollten, bei jedem Angriff, ob groß oder klein, ist: Suche Zuflucht bei Gott, weil er der einzigst wahre Schutz ist. Suche Zuflucht bei Gott, weil er der einzigst wahre Schutz ist. Und wenn man das Leben vom David mal betrachtet, mal so gerade überfliegt, der David, der hat ja seine Herausforderungen noch und nöcher. Zwei Dinge sind mir da eingefallen. Das erste natürlich, als dieser einfache Hirtenjunge an den Königshof zu Saul kommt, der war ja sehr musikalisch begabt und der Saul hatte ja Depressionen und der David, der wollte ihm Gutes tun, er hat ihm gespielt, dann ging es dem Saul besser und. Aber der Saul hatte gemerkt, je einflussreicher und angesehener er bei dem Volk wird, und nochmal, der David, der hat nichts Böses gemacht, umso mehr wurde der Saul böse auf ihn. Und wir lesen ja, dass der Saul dann irgendwann dem David sogar nach dem Leben trachtet und er wirft seine Speere. Und was machte David? Er weicht immer wieder aus. Auch später, als er fliehen muss und der Saul ihm immer wieder auf der Ferse ist, er hat ja die Chance, wirklich selbst zum Messer zu greifen und das Ding selbst in die Hand zu nehmen. Aber was macht er? Er sagt, ich habe jemanden, der ist größer und ich überlasse es dem, der hier gerecht richtet. Das heißt, er nimmt sich das nicht selbst in die Hand. Auch später bei Absalom, als sein eigener Sohn diese Thronherrschaft an sich reißen möchte, der David, der bleibt ruhig und er überlässt es Gott. Und der David, der war ja nicht ohne, der konnte ja kämpfen. Ja, der hätte locker das Ding selbst in die Hand nehmen können und hätte dem allem ein schnelles Ende machen können, menschlich gesehen, aber er hat es nicht getan. Ja. Und das ist wichtig. Ja, je nach Charakter bist du entweder so einer wie der David oder du bist einer wie zum Beispiel der Mose, der haut halt gleich zu, wenn er den Ägypter sieht, dann liegt er flach da. David hätte das auch machen können, aber der David weiß, wo er hingehen soll. Das zeugt von einer geistlichen, großen Reife. Ich lese uns gerade noch Psalm 31, 3 und 4. Da sagt nämlich der David Folgendes. Psalm 31, 3 und 4. Er sagt: Sei mir, Gott, ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite mich um deines Namens willen. Also hier sieht man einfach, anstatt selbst loszuschlagen, sucht er Zuflucht bei seiner Festung, bei Gott, seiner Burg. Und das ist wichtig, dass der David, da sagt er im Psalm oder im Vers 1, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Warum ist das so wichtig? Er sagt in Vers 2, denn siehe, die Gottlosen spannen ihre Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen. Das heißt, die, gegen die er kämpft, das ist die Masse. Das sind die Gottlosen. Und ich denke, ist für uns auch wichtig. Wir als kleine Herde, wir sind in der Minderheit und die Gottlosen sind in der Überzahl. Er sagt hier, die Gottlosen, die haben es nur auf einem abgesehen und das ist der, der aufrichtigen Herzens ist. Das ist in der neutestamentlichen Sprache der Wiedergeborene. Wir sind nur aufrichtigen Herzens, weil der Herr Jesus unsere Herzen gewaschen hat. Und das ist der Kampf der Gottlosen. Und eine Gottlose ist nichts anderes als eine freche, aufbegehrende Haltung gegenüber Gott. Ja, das muss nicht unbedingt ein Atheist sein, das kann auch ein sehr frommer Mensch sein, In 2. Timotheus 3 heißt es, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Sie werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, den Eltern ungehorsam und. Und dann sagt er, den äußeren Schein von Gottesfurcht, sie verleugnen es im Grunde genommen. Sie haben den äußeren Schein, aber letztendlich verleugnen sie Gottes. Also das muss nicht immer ein Atheist sein, sondern das kann auch sehr frommer Mensch sein. Und ich denke, das ist ja das, warum wir auch Endzeitkonferenzen machen, weil wir, du als Gerechter im Herrn Jesus, wir mit diesem gottlosen Umfeld ja tagtäglich zu tun haben. Das Aufrührerische, das Überhebliche, das Prahlerische. Und es ist ja klar, dass der Gottlose nicht den anderen Gottlose bekämpft. Die lassen sich gegenseitig in Ruhe. Aber da, wo der Gerechte zum Stachel wird für den Gottlose, da ist ja klar, dass der den nicht lange stehen lassen kann. Wisst ihr, die Gottlose haben kein Problem, wenn auf dem Kirchentag ein armes Würstler aufsteht und sagt, Gott ist queer. Da werden die Gottlose sogar Beifall klatschen. Aber wenn du sagst, nee, Gott ist Gott, und da gibt es nicht 100 Geschlechter, sondern ein oder zwei Geschlechter, da gibt es eine Ehe zwischen Mann und, wenn du für die Bibel, dann bist du im Ziel der Gottlose. Und ich denke, und das habe ich das Empfinden, dass das immer schlimmer, also immer enger wird. Es nimmt zu. Es ist einfach so, dass wenn du normal bist, dass du als nicht normal angesehen wirst. Und deswegen ist hier wichtig, dass wir zu Gott fliehen. Er sagt hier, und jetzt kommt ja das Warum. Er sagt hier, denn sie haben ihre Bogen gespannt, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt. Im alten Israel hat man natürlich hier mit Waren, Pfeil und Bogen gekämpft, aber wenn wir Psalm 64,3, da wird diese Bildsprache entschlüsselt, und das sehen wir eigentlich auch ganz genau, mit was wir eigentlich zu kämpfen haben. Psalm 64, Vers 3 und 4, das sagt auch wieder der David, der wusste, von was er redet, verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Also hier geht es gar nicht um wirkliche Pfeile in erster Linie, sondern hier geht es um diesen Druck, der vor allem mit Worten, Angriffe, mit Gedanken stattfindet. Und ich denke, das kennen wir. Einer auf die 12 zu bekommen, ist übel, macht keinen Spaß, wenn du körperlich angegriffen wirst. Aber Worte können mindestens genauso tief verletzen, wenn nicht sogar schlimmer. Wenn du ständig Druck bekommst, wenn sie hinter dir reden, wenn sie hinter dir lästern, wenn sie dich entmutigen mit Worten, das ist genau das, was der Psalmist hier schreibt, diese Angriffe mit Pfeilen. Jakobus 3 sagt ja, die Zunge ist ein Übel, die mäht alles nieder. Und das ist genau das, was wir so dann vielleicht auch als Pfeil in unserem Herzen mehr spüren, als wenn du körperliche Angriffe hast. Und das Fiese ist jetzt, dass diese Angriffe, auch im Vers 2, im Verborgenen geschehen. Sie zielen aus dem Hinterhalt auf dich. Und das ist ja das, wie, ich habe mir das vorgestellt, wie dieser Mann in Las Vegas, der aus großer Ferne auf die Menschen schießt und du weißt gar nicht, woher das kommt. Und vielleicht geht es ja manchmal auch so. Wie gesagt, manchmal weißt du genau, wer dir schon wieder eine Falle stellt, woher das kommt, aber manchmal denkst du dir, es kann nicht sein, woher kommt das jetzt schon wieder? Warum habe ich jetzt schon wieder so einen Druck? Warum geht es mir jetzt schon wieder so schlecht? Warum ist derjenige jetzt schon wieder gegen mich? Und dann genau das haben wir. Und diese Angriffe, die haben nur ein Ziel, diese ständigen Angriffe aus dem Verborgenen, nämlich, er sagt in Vers 1b, wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge? Also die Feinde dort, die da sind und dem David, sag mal, das Leben schwer machen, die sagen nur eins. Sie sagen, übersetzt David, es ist besser, du nimmst deine Koffer und gehst. Flieh wie ein Vogel auf die Berge, da bist du sicher. Ich meine, das kennen wir. klatsch mal beim Vogel, was macht er? Der hat das wunderbare Vorrecht, der nimmt einfach seine Sache und haut einfach ab. Ja. Aber das ist genau das, diese Angriffe von den Gottlosen, die aus dem Verborgenen mit ihren Pfeilen geistlich dich ins Visier nehmen, die haben nur ein Ziel, dich zu entmutigen, dass du sagst, mir reicht's. Kennt ihr das? Mir reicht's. Wie oft, ich weiß, es ist ja nicht geistlich, aber wie oft war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Da hast du deine Ruhe. Da ist es anders. Als ich mich bekehrt habe und seit ich mit dem Herrn Jesus, da ist die Freiheit gar nicht mehr so groß. Das ist ja dann das Dumme, was du dann denkst, naja, als Nichtbekehrter, da war es irgendwie anders. Da konntest du dann auch mal selbst losschlagen. Aber Gott sagt ja nein. Und er sagt hier, und das ist auch ein wichtiger Punkt, er sagt, das ist das Endziel, Vers 3, wenn die Grundfeste eingerissen werden, was soll dann der Gerechte tun? Im Grunde nur noch auf die Berge fliehen. Und er sagt hier, wenn die Grundfeste, das heißt, wenn dein Fundament anfängt zu wackeln, ja, was kannst du dann? Der Luther übersetzt das, finde ich sehr gut, er sagt, sie reißen die gottlosen Grundfeste um. Was kann da der Gerechte noch ausrichten? Und das ist doch manchmal, was wir auch als Nachfolger Jesu zu uns selbst sagen, was soll ich eigentlich hier noch auf dieser Erde ausrichten? Diese Übermacht, diese Gottlosigkeit, dann sehe ich noch mein eigenes Leben, wo ich die Kämpfe habe. Also es ist besser, entweder ich fliehe oder ich kapituliere und sage, was will ich schon ausrichten? Und genau das ist das, was hier der Feind im Grund genommen möchte, dass du und ich kapitulierst. Davids Leben war sehr herausfordernd. Der hat nicht aus der Theorie gesprochen und er musste mit diesen hinterhältigen Angriffen umgehen, weil der Gegner nur eins wollte. Sie wollte, dass er die Sache packt, dass er nicht mehr König ist, dass er einfach ins Exil geht und einfach Ruhe gibt. Letztendlich wollen sie das Fundament zerstören. Und das ist das Problem. Einmal in dieser Welt, die immer gottloser wird. Das ist ja nicht das Thema nur der Endzeitkonferenz, sondern das sieht ja jeder normale Mensch, dass die Welt immer gottloser wird. Einmal wolle die Gottlose das christliche Fundament zerstören. Aber worauf es dem Feind letztendlich ja ankommt, ist, dass er dein Fundament zum Wackeln bringt und zum Wanken bringt. Ich sage nicht, dass unser Fundament, der Herr Jesus, zum Wanken gebracht werden kann. Aber du sehr wohl. Und ich merke das an mir. Wie oft habe ich Herausforderungen? Und dann, ich weiß alles oder ich weiß viel, aber in der Praxis wankt so langsam mein Fundament. Und ich muss dann immer wieder was tun? Genau das, was unser erster Punkt ist, was David sagt, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wenn ich das nicht tue, dann wackelt das Fundament ganz schön schnell. Ich habe das mal gemerkt, wie schnell das Fundament wackelt. Ich habe ja früher ein bisschen geboxt und dann hatte man Sparring, freundliches Sparring, also sehr. Und ich hatte einen Gegenüber, der hat schon viel mehr Erfahrung gehabt als ich. Und ich wusste in der Theorie alles, was man mir beigebracht hat, meine Beinstellung, meine Deckung. So, das Problem war, der war so gut, ich habe dem seine Schläge gar nicht gesehen. Egal, was ich gemacht habe, die kamen aus dem Verborgenen. Und je mehr der mich getroffen hat, umso mehr habe ich mein Fundament, das, was ich wusste, immer mehr vergessen. Und dann wurde ich wild. Und letztendlich wurde ich entmutigt und irgendwann war es mir dann auch genug. Die Schläge auf den Kopf sind ja auch nicht sehr förderlich. Es hat mir dann gereicht. Aber ihr seht, du kannst zwar alles wissen, aber wenn es drauf ankommt und das Fundament wackelt, du nicht siehst, woher diese Dinge kommen, dann wird es gefährlich. Vielleicht bist du heute Mittag auch da und bist entmutigt von diesen vielen Kämpfen, die du als Christ tragen musst. Diese vielen Schläge, die manchmal aus dem Verborgenen kommen und vielleicht bist du heute hier und du weißt ganz genau, das sind Personen oder Umstände, die dich zum Wanken bringen wollen. Was tut man hier? David macht das einzig Richtige, er flieht zu Gott, lässt sich nicht zu unüberlegten Handlungen hinreißen und er weiß ganz genau, dass der einzig wahre Schutz bei Gott ist. Dass Gott das Zepter in die Hand nimmt, wenn ich es ihm übergebe. Nimm mal ganz konkret eine Situation, wo du sagst, ja, genau das ist ein Punkt, an dem ich Kampf habe. Gerade jetzt Kampf habe. Wie gehst du vor? Das kann ja überall sein. Das kann zum Beispiel auch in der Gemeinde sein. Wie viel Anfechtung hat man unter Geschwister? Da gibt es Menschen, die machen dir das Leben schwer. Oder am Arbeitsplatz. Du als Christ bist an deinem Arbeitsplatz, wir haben ja das Thema auch gehabt, und du machst gewisse Dinge nicht, die alle machen, du weigerst dich, so, jetzt kommst du in die Kantine und alle wissen genau, dass du derjenige bist, der gewisse Dinge nicht tut. Jetzt lästert man über dich, man ladet dich nicht mehr ein, du wirst nicht befördert. Was tut man dann? Mal die Kantine aufräumen? Meinungssage? Oder übergebe ich genau diese Sache dem Herrn? Und sag, Herr, du hast mich hier hingestellt. Herr, du weißt um die Situation. Ich bin vor dir in Ordnung. Ich entscheide nach meinem Gewissen. Diejenigen, die mir hier Böses wollen, ich suche erstmal nur Schutz bei dir. Ja, einfach Gott abgebe und selbst im Schutz bleibe. Und das ist der erste Punkt, der wichtig ist. Fang nicht an, selbst rumzuschlagen, sondern suche Schutz bei Gott. Und jetzt ist ja so, jetzt kann man ja sagen, okay, ich suche Schutz bei Gott, ich ziehe mich zurück, da können zwar keine Leute angreifen, aber Gott ist ja dann vielleicht passiv. Aber das führt uns zum zweiten Punkt, und zwar suche Zuflucht bei Gott, weil er die wahre Kontrolle hat. Also suche nicht nur Schutz bei Gott, indem du dich defensiv zurückziehst, sondern vertraue auch darauf, dass wenn du dich zurückziehst, dass der Herr diese Dinge, die dich umtreiben und diese Gottlosen, die dir böse wollen, dass er sich um diese Dinge kümmert, weil er die Kontrolle hat. Wie oft hast du schon gedacht, dass du die Kontrolle hast? Und dass du die Dinge selbst regeln kannst? Funktioniert manchmal. Aber Paulus, er erinnert uns dran, er sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Die Armee, die dir gegenübersteht, ist mehr als die NATO und Putins Armee zusammen. Da hast du keine Chance. Und deswegen sagt er hier, übergib's doch dem, der die wahre Kontrolle hat. Und das ist jetzt eine schwierige Sache. Wie oft haben wir Anfechtungen oder Menschen, die uns in den Weg gestellt sind, und jetzt fragt man sich ja, warum passiert das gerade? Wisst ihr, manchmal sind ja die Leute, wir reden ja hier über Menschen, Gottlose, die dir böse wollen, die ja vom Teufel dann auch nur manchmal gebraucht werden, sind diejenigen gerade in mein Leben gekommen, weil sie einfach nur böse sind? Sind sie in deinem Leben gekommen, weil der Teufel dich dadurch zu Fall bringen möchte? Oder hat Gott vielleicht sogar geheißen? Als der David dem Simei begegnet, gleich Kopf ab. David sagt, stopp mal, haut dem bitte nicht den Kopf ab. Vielleicht hat es Gott ihm geheißen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich nicht selbst hingehe, sondern dass ich mich bei Gott berge und ihm die Kontrolle lasse. Sonst tue ich unter Umständen ja, den eigenen Agent, den Gott geschickt hat für mein Leben, selbst eliminieren. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, gib die Kontrolle ab zu dem, der es wirklich kann. Und das ist ja das Schöne, Geschwister. Er sagte hier in Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Der Einzige, der alles unter Kontrolle hat in dieser Welt, bist nicht du, das bist nicht ich, sondern der, der alles im Himmel und auf Erde geschaffen hat. Er hat vollständige Kontrolle. In ihm ist alles geschaffen, im Himmel und auf Erden. Sichtbares, Unsichtbares, sei es Herrschaften, Drohne, Gewalten und. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles hat seinen Bestand durch ihn und alles ist für ihn. Gott hat diese Dinge, diese Anfechtung, diese Menschen in deinem Leben, er hat sie vollständig unter Kontrolle. Und im Neuen Bund wissen wir, dass der Herr Jesus derjenige ist, der alles unter Kontrolle hat. Das heißt, wenn du zum Herrn Jesus Christus gehörst, dann ist alles denen, die Gott lieben, dient erstmal alles zum Besten. Das ist so leicht gepredigt. Das muss ich mir auch mal 100 Mal selbst predigen. Aber dass wir das mitnehmen. Gott hat alles unter Kontrolle. Auch diese Anfechtungen, die in deinem Leben geschehen. Und Gott ist nicht nur einer, der im Thronsaal sitzt und sagt, so, hey, jetzt mach mal das selber. Sondern er sagt ja auch in Vers 4 weiter, seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Das heißt, Gott regiert nicht nur vom Himmel her, sondern er sieht genau das, was dich umtreibt. Wisst ihr, wie oft bin ich so in der Situation, wo ich mich gern erklären würde. Sag mal, oh, schaut mal, was für Unrecht mir geschieht. Guck mal, also ich habe ja das gemacht und der hat und ich glaube, dass ich und. Oder wenn ich es nur erklären könnte, wenn es nur jemand mitbekommen würde. Der Herr sieht diese Dinge ganz genau, was in deinem Leben. Als der Hagar, die Hagar in der Wüste sitzt und nicht mehr kann, was sagt sie? Du bist der Gott, der mich sieht. Wieder hier, wissen wir alles da drin. Aber wenn es mal ins Herz gefallen ist, dann kann ich irgendwo auch locker lassen. Wenn ich weiß, dass jedes meiner Haare gezählt ist auf meinem Kopf, wenn jeder Sperling, der hier auf die Erde fällt, bei Gott bekannt ist und dass jeder Stern sogar im Universum einen Namen hat bei Gott, ja, glaubt ihr nicht, dass er dein kleines und mein kleines Leben mit unseren so schweren Anfechtungen nicht auch im Griff hat? Der hat es im Griff. Und er weiß darum. Gott weiß es, er thront, er sieht und jetzt kann man ja fragen, ja Herr, wenn du in allem thronst und mein Leben in der Hand hältst und genau in mein Leben siehst, ja warum lässt du denn das gerade zu? Warum? Vers 5, der Herr prüft den Gerechten. Die Dinge, die in deinem Leben geschehen, diese Schleifsteine, sei es am Arbeitsplatz, wo auch immer, in der Gemeinde, dienen letztendlich dazu, dass der Herr unser altes Wesen mehr und mehr in das Wesen Jesu Christi umgestaltet. Und wenn ihr das nicht glaubt, 1. Petrus 1, 6 und 7, 1. Petrus 1, 6 und 7, dann, sagt er, also noch nicht gleich, aber dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Also er sagt hier, die Anfechtung in deinem Leben, das ist kein Zuckerschlecke, sondern die machen uns traurig. Aber sie sind nur temporär. Und da kommt was raus. Damit, warum? Die Bewährung eures Glaubens. Das heißt, dass wenn du da durchgehst und Gott dich da durchträgt, dass euer Glauben viel kostbarer als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge hat bei der Offenbarung Jesu Christi. Dasselbe lest man nochmal bei Jakobus 1. Er sagt, diese Anfechtungen sind dazu da, damit wir ein dickeres Fell bekommen. Dass das, was bei uns noch so menschelt, dass das so langsam abgeschliffen wird und dass wir lernen, auf Gott zu vertrauen und dadurch immer mehr in das Ebenbild Gottes umgestaltet werden. Also selbst Gott hat mit diesen Pfeilen und mit diesen Gottlosen aus dem Verborgenen ein Ziel, nämlich dich zu prüfen, dich weiterzubringen. Und jetzt sage ich das mal nicht aus der Theorie, sondern ich muss in meinem Leben sagen, auch die letzten Monate, dass wenn Gott durch diese ekelhaften Tiefen führt und du am liebsten in den Flieger steigen würdest und alle Zelte abbrechen würdest, dass wenn du da durchkommst, dass du im Nachhinein sagen musst, preis den Herrn. Ich habe was gelernt. Der Herr ist mir realer geworden. Nicht, weil ich so stark bin und so fromm bin, sondern weil er so stark und so fromm ist. Und weil er treu ist und gerecht. Und dass er sagt, wenn ich da durch muss, dann schafft er bei der Versuchung auch den Ausgang. Ist so. Und ich denke, das könnt ihr alle miteinander auch bezeugen. Und deswegen, all die Dinge, all die Pfeile, die kommen, ob das eine Morddrohung ist von irgendwelchen komischen Leuten, die in der Christenheit rumfluchen, oder ob das an deinem Arbeitsplatz ist, oder ob das in der Gemeinde, wo auch immer. wenn man das mal von der Perspektive sieht, dass Gott alles im Zentrum hat und dass er mit mir dadurch was Gutes vorhat, weil ich Jesus lieb habe, dann ist das vielleicht eine neue Sichtweise. Und jetzt, wie oft sind wir enttäuscht? Auch mal im Gemeindealltag. Wie viele Gläubige verlassen oft die Gemeinde? Du hast dich investiert, du hast ihnen Gutes getan und auf einmal sagen sie dir noch nach, du bist der Böse. Da würdest du doch am liebsten mal so richtig. Und vor allem, vielleicht auch nicht so, aber mal klarstellen die Sache. Der Herr weiß es. Wie viele Dinge am Arbeitsplatz geschehen? Wie viele? Ihr wisst eure Situation. Das kann man ja weiterspannen, all diese Dinge. Das Ding ist, und mir fällt es oft schwer, da nicht selbst reinzuschlagen, weil ich mir denke, diese Gottlosen sollen dadurch nicht einfach leer ausgehen. Die brauchen ihre Strafe, aber das ist nicht mein Problem, denn der Herr sagt weiter in unserem Text, er kümmert sich darum. Der Herr prüft den Gerechten, weiter in Vers 5, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, den hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel, Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Gott kümmert sich um das Unrecht. Gott kümmert sich um diese verborgenen Pfeile. Aber zu seiner Zeit. Und manchmal wartet er halt länger, als ich warten würde. Aber, und das ist etwas, sagt meine Frau, guter Spruch, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gerecht. Der Herr kommt zum Ziel. Aber wichtig ist, dass ich Zuflucht bei dem finde, der alles unter Kontrolle hat und nicht selbst agiere. Denn eins, und das möchte ich hier voranstellen noch, du bist nicht besser und ich bin nicht besser. Wir waren alle Gottlose, tot in Sünde. Ja, wir dürfen nur ja, diese Blickrichtung haben, weil der Herr Jesus für uns gestorben ist. Ja, es ist Geschenk und Gnade. Also, lasst uns zusammenfassen diesen zweiten Punkt. Gott hat vollständige Kontrolle. Menschen, deine Kraft und die Menschen der Gottlosen sind begrenzt. Aber wenn ich mich bei Gott berge, dann komme ich zum Ziel. Und ein besseres Beispiel. In der Bibel finden wir nicht als Josef. Schau mal Josef an, der von seiner eigenen Familie enttäuscht worden ist, bitter in der Brunne geschmissen worden ist. Dann geht er nach Ägypten, dann wird er zu Unrecht, der Unzucht, ja, angeklagt. Ja, schlimmer geht es ja nicht mehr. Und was sagt er am Ende? Die große Sicht, ihr gedachtet das Böse zu tun, aber Gott hat es gut gemacht. Wisst ihr, das ist das, den Weitblick, den wir ja nicht haben, weil Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken. Aber wenn wir diesen Weitblick lernen zu haben, dann sind auch die kleinen Stiche, die wir abbekommen, letztendlich auch nur ein kleiner Teil in Gottes Geschichte. Also, wenn Gott alles unter Kontrolle hat, das haben wir gerade gelesen, ich hoffe auch bejaht, sollte das nicht Auswirkungen auf dein Leben und mein Leben haben? Ganz praktisch. Frag dich mal, wie oft bist du immer noch der eigene Pilot in deinem Leben? Ich war in Turbulenzen zwischen Miami und New York und ich wäre am liebsten, hätte ich den Kapitän da drauf vorne rausgeholt aus dem Cockpit und wäre selber an Steuer gegangen. Weil ich brauche die Kontrolle. Ich musste das Ding heimfliegen. Was wäre gewesen? Das wäre in 2 Sekunden abgestürzt. Aber wie oft denken wir, jetzt muss ich aber. Wie oft? Und dann bringst du alles zum Abstürzen. Weißt du, und das ist jetzt so leicht gepredigt. Ja, du musst nur Gott vertrauen, er hat alles unter Kontrolle. Weißt du, ich muss mir das selber, und das ist ein Prozess, immer wieder sagen, in meinem Alltag. Heute Morgen habe ich gedacht, du predigst wieder schön heute Mittag. Jetzt gibst du deine kleine Tochter ins Schwimmbad ab mit dem Diabetes, die kriegt die Pumpe ab, keiner weiß, wo ihr Blutzuckerstand ist, du gehst jetzt daheim und bereitest dich vor hier. Kannst du die Kontrolle abgeben? Das sind so kleine, banale Sachen und die machen mich wahnsinnig. Und ich musste mir sagen, Herr, du hast alles unter Kontrolle. Das Leben meiner Tochter, mein Leben, alles hast du unter Kontrolle. Aber wie schwer ist es im Alltag, die Kontrolle mal wirklich loszulassen? Herr Jesus, sagt mal, ihr Ungläubigen, warum zweifelt ihr schon wieder? Ja, es ist ein Prozess. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber lasst uns hier praktische Anweisungen, dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wo wirst du zu Unrecht angeklagt? Gibt es da Menschen in deinem Leben, die dir gerade das Leben schwer machen? Wie oft bist du schon enttäuscht? Vielleicht bist du jetzt gerade enttäuscht von einem Umstand und einer Person, vielleicht sogar von deiner eigenen Familie. Gott ist unter Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Aber auch das politische Tagesgeschehen. Oh, der böse Putin. Oh, der böse Zelensky. Oh, der böse Chinese. Ich so ehrlich, was interessiert es mich, wer da der Böse ist? Gott hat alles unter Kontrolle. Ich spare mir viele Nerven und du auch, wenn du nicht alles im Tagesgeschehen immer hinterfragst, oh, was wird jetzt geschehen? Der Herr ist der, der Fürstentümer absetzt, einsetzt, Herrscher und. Alles ist unter seiner Kontrolle. Auch die Grünen. Aber Gott kann sie auch absetzen. Letztendlich, auf der persönlichen Ebene, selbst mein Charakter, meine Schwächen, meine Ängste, meine Sorgen, er hat es unter Kontrolle. Und das Schöne ist, dass er mich trotzdem liebt. Ja, wir dürfen lernen. Also, wir haben gesehen, der Herr Jesus, er ist der einzig wahre Schutz. Er hat alles unter Kontrolle. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Und der ist auch sehr kurz, relativ kurz. Dritter Punkt, warum ihr Zuflucht bei Gott suchen solltet. Suche Zuflucht bei Gott, weil er allein vollkommen gerecht ist. Er allein ist vollkommen gerecht. Und das lesen wir in Vers 7, denn der Herr ist gerecht, er liebt die Gerechtigkeit. Wie oft denken wir, dass unser Urteil, dass unsere Einschätzung gerecht und ungetrübt ist? Also jetzt hat Bruder das schon wieder gemacht, jetzt hat Ehefrau das schon wieder gemacht. Ich weiß, ich bin recht, sie ist falsch. Und deswegen habe ich das Recht, loszuschlagen. Der Herr sagt, der einzig Wahre, der gerecht ist, ist Gott allein. Und wir sehen oft das, was vor Augen ist. Der Herr sieht Gott sei Dank ins Herz. Und wie oft habe ich schon gedacht, ich weiß es hundertprozentig und ich bin hundertprozentig im Recht. Und dann kam die große Enttäuschung. Was ja nicht schlecht ist. Ich bin nicht in meinem Recht. Das ist es. Und ich denke auch hier, gerade nochmal, ihr seid ja hoffentlich oder viele von euch in einer Gemeinde, Bruder X hat mich zum dritten Mal schon wieder nicht gegrüßt. Ein toller Christ, jetzt beim nächsten Mal muss ich ihm auch sagen, was los ist. Dass der vielleicht da zu Hause zu kämpfen hat. Dass der vielleicht, warum er das auch sagt oder nicht, eine schwere Krankheitsdiagnose bekommen hat. Aber ich denke, er ist der Böse und ich bin gerecht. Das sind diese alltägliche kleine Füchse. Was soll ich tun? Ich gehe zu Gott. Weil er allein ist gerecht. Und das ist das Problem, das wir wahrscheinlich auch alle haben. Die wir wiedergeboren sind, wir haben einen Hunger nach Gerechtigkeit, oder? Wir können doch das Unrecht nicht sehen. Und Hiob sagt, der Gottlose, der säuft das Unrecht wie Wasser. Die Bosheit. Und du wirst täglich damit konfrontiert, mit dieser Ungerechtigkeit. Und je mehr wir Jesus ähnlicher werden, wir waren ja früher auch nicht besser, umso mehr sehen wir, dass das nicht in Ordnung ist. Also, du willst am liebsten wieder losschlagen. Aber der Herr sagt, berge dich bei Gott, denn er allein ist gerecht. Und das ist wichtig. Die wahre Gerechtigkeit kommt erst dann, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichten wird. Das heißt, wir sind damit konfrontiert, dass du und ich, dass wir dieses Unrecht in der Welt ein Stück weit auch ertragen müssen. Wir müssen es ertragen, wir werden es nicht ändern. Aber was ich tue darf, ist, was gibt mir die Motivation, da durchzuhalten? Weil ich einfach aufs Kreuz blicke und sehe den Herrn Jesus, der all diese Ungerechtigkeit zu Unrecht erlitten hat, für mich. Ich kann nicht sagen, dass ich alle Ungerechtigkeit zu Unrecht erleide. Oftmals bin ich auch schuld. Aber wenn ich ihn sehe, der alles für mich gegeben hat und der keinen Mucks gegeben hat, obwohl er es hätte tun müssen und sollen und können, aber der für mich ans Kreuz gegangen ist, um mich damit zu erlösen, der bin ich dann, dass ich, Entschuldigung, dass ich sage, mein Maul so schnell immer aufreißen muss. kann ich es nicht einfach mal Gott abgeben? Der Jesus sagt, und wir sind trotzdem davon nicht entbunden, nach Gerechtigkeit zu trachten. Matthäus 5 heißt es, dass wir nach der Gerechtigkeit, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, das sind die Glückseligen, denn sie sollen satt werden. Matthäus 6,33 heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns zufallen. Das heißt, wir sollen hier nicht die Augen verschließen, passiv werden, aber letztendlich zuerst zum Herrn und dann gucken, was er von uns möchte. Zum Schluss, ganz praktisch, was ich dir mitgeben möchte und mir, verzag nicht über das Unrecht in dieser Endzeit. Verzag nicht davon. Ja? Du und ich, wir sind auch nicht besser. Wir sind nur besser, weil wir durch Jesu Blut gewaschen sind. Und das sollte uns auch eine gewisse Demut geben, wobei wir auch aufzeigen dürfen, wo Böses ist. Wir dürfen unseren Mund auch nicht halten, da wo Ungerechtigkeit ist. Ja, da, wo Abtreibungen stattfinden. Da, wo, ich glaube, die Grünen haben jetzt, hat mir jemand gesagt, die wollen sogar das Leben des Babys töten, wenn es schon auf der Welt ist. Ja, wo, versteht ihr? Da, also, wenn wir als Christen da nicht aufstehen, ja, wer dann? Aber ich muss auch wissen, das wird hier nicht besser. Ja, da, wo Abtreibungen sind, da, wo ungerechte Prostitution, wenn ich da die Möglichkeit habe, dann sage ich dazu was, wenn es der Herr mich heißt. Aber wir müssen nicht die Gesellschaft transformieren. Das wäre ein Haschen nach Wind. Ja, aber da, wo du und ich auch tun können Gutes, da sind wir meiner Meinung nach trotzdem gefragt. Und alles können wir letztendlich durch den, der unsere Gerechtigkeit, unsere Weisheit, unsere Erlösung ist, Jesus Christus. Das Thema war, wenn Angriffe kommen, dann such Zuflucht bei Gott. Warum? Er ist der wahre Schutz, er hat alles unter Kontrolle und er allein ist gerecht. Denk dran, in deiner Woche, die du jetzt hast und darüber hinaus, wenn Angriffe kommen, komm zu Gott. Gib es ihm ab, im Gebet. Und dann kommt Gott zum Ziel und wird verherrlicht. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus, du hast uns in dieser Welt gelassen. Du hast uns in dieser Welt als Licht gesetzt, in dieser Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit, in der Welt der Gottlose. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erkauft hast, dass du uns zu Gerechte gemacht hast, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Und Herr, schenk uns einfach einen Blick auf diese Gottlosigkeit, dass wir erstmal erkennen, dass wir nicht besser waren. Du hast uns errettet, Herr, du hast uns erkauft. Wir durften ja unser Leben dir geben und jetzt dürfen wir in dieser Wahrheit auch gehen. Aber schenk uns, Herr, bei all dem Eifer immer wieder den Blick, dass du letztendlich alles unter Kontrolle hast. Dass wir uns nicht verausgaben hier, sondern dann, wenn du uns sagst, dass wir vorangehen, dann gehen wir voran. Aber wenn du sagst, wir sollen still sein, dann wollen wir auch still sein, damit du ganz am Ende von allen Menschen und bei den Gläubigen, den Ungläubigen, verherrlicht wirst. Und das soll unser Ziel sein. Amen. Amen.